Auch wenn man der erste Funke ist, auch wenn man Mut beweist und ein Projekt startet, bei dem alle behauptet haben, es funktioniert nicht, kommt irgendwann der Punkt, da schafft man es alleine nicht mehr weiter. Vielleicht kannst du das nachvollziehen, vielleicht hast du das selber schon mal so empfunden. Die Aufgaben werden zu groß, die Verantwortung wird zu heftig, es wird zu komplex. Der Feind da draußen ist zu stark, als dass man es alleine noch bewältigt. Und als der gute Matthias, der heute jetzt links neben mir sitzt, damals zum ersten Mal bei mir in der Healing Humans Academy war, hätte ich nie gedacht, dass er Teil meines Teams wird. Er war zu jung, er war zu vorsichtig, er war zu ängstlich, er hatte zu viele Sorgen, was alles schief gehen könnte, und heute ist er mittendrin. Er übernimmt Verantwortung für einen explizit großen Teilbereich, die Außenkommunikation der Marke, und ich könnte mir keinen besseren vorstellen. Matthias, herzlich willkommen bei mir im Podcast.
Vielen Dank, lieber Andi, dass ich hier sein darf, dass ich Teil von Healing Humans bin. Und während du dir das überhaupt nicht vorstellen kannst oder konntest, dass ich mal Teil von Team Healing Humans bin, ich habe es dem Alex damals erzählt, dem Flo damals auf dem ersten Live-Seminar, direkt gesagt, ich fühle mich hier so zu Hause und habe sogar gefragt, wie sieht das aus, gibt es Jobs bei euch? Also das war für mich irgendwie von Anfang an irgendwo eine Option, weil man sich so zu Hause gefühlt hat. Man kannte die von der Ausbildung, man kannte jeden Menschen, man kannte dich so, als wären wir schon so verbunden, als wären wir befreundet seit Ewigkeiten, obwohl du einfach nur auf meinem Display warst. Und ich kam her nach München, ich habe mich richtig wohl gefühlt.
Ich kann mich erinnern, der Alex ist damals zu mir gekommen und meinte, du, der Matthias will bei uns arbeiten. Und ich so, was will der hier?
Vor allem, weil ich ihn gefragt habe, ob das nicht auch aus dem Homeoffice gehen würde.
Ja, genau. Ja, genau. Ja, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank.
Hättest du es wahrlich gedacht, dass es dann doch mal so schnell geht?
Nee, spannend. Vor allem jetzt bin ich hier und es ist surreal. Also ich sitze hier jetzt gerade in einem Stuhl, ich schaue dich an, ich denke, wie und wann ist das alles passiert? Weil die Ausbildung gestartet in 2023, im Dezember. Dann im April 24 war ich zu dem Live-Seminar, wo ich eben davon erzählt habe. Und jetzt sitze ich in einem Stuhl und ich arbeite mit dir zusammen. Und es ist, du warst von Sekunde eins ein Riesenvorbild. Und es passiert unfassbar schnell. Und jetzt sitze ich hier und ich habe das gerade wirklich zum ersten Mal richtig realisiert. Krass, ich arbeite jetzt für dieses Unternehmen.
Jetzt in dem Moment?
Ja, tatsächlich.
Interessant.
Ja.
Ja, also man muss auch sagen, dass du ja, also ich habe dich ja kontaktiert. Du hast eine relativ schnelle Entscheidung getroffen. Und dann hast du relativ schnell gemerkt, was das eigentlich bedeutet, hier zu sein, ne?
Ja.
Du warst erfolgreich selbstständig, du hast gutes Geld verdient, du hast tolle Ergebnisse mit deinen Patienten gehabt, Klienten in deinem Fall. Wie hast du es eingeschätzt und wie hast du es dann letztendlich empfunden, als du hier warst?
Ich konnte mir nie richtig vorstellen, was es bedeutet, für Healing Humans zu arbeiten. Ich wusste aber in dem Moment, vielleicht für die, einfach mal um zu erklären, wie es aus meiner Sicht war. Also der Andi hat mich angerufen und es lief mit der Selbstständigkeit wirklich gut. Ich hatte die ersten richtig großartigen Erfolge, auch mit degenerativ erkrankten Personen, die deutlich mehr Lebensqualität erreicht haben. Es ging gerade richtig los, die Umsätze haben gepasst, die weit über dem lagen, was ich als Angestellter verdient habe. Und ich habe ein gutes Gehalt gehabt vorher als Studioleiter in einem Fitnessstudio. Und dann hast du angerufen und ich kann mich genau daran erinnern, dass du gesagt, Matthias, sitzt du gut? Das war das Erste, was du gesagt hast. Also, hey Matti, wie geht's dir? Sitzt du gut? Und da wusste ich schon, ja, okay, jetzt, der Andi hat was für mich. Er möchte mir gerne ein Angebot unterbreiten. Und ich wusste, ab dem Moment, wo du gesagt hast, Matti, ich brauche dich in München, wusste ich, ich muss es machen, obwohl mir bewusst war auch, was ich dafür aufgeben muss. Aber ich hatte sofort das Gefühl, ja, ich muss es machen. Es war eigentlich von seitdem du es angesprochen hast am Telefon, war eigentlich nur noch die Frage, wie und wann.
Was hast du aufgegeben?
Also spannenderweise ist es die Frage, was definiert man als aufgeben? Aber letztendlich habe ich aufgegeben, eine finanziell unfassbar komfortable Phase, das erste Mal in meinem Leben komplett selbstbestimmt zu sein. Das habe ich in dem Moment aufgegeben. Ich habe tatsächlich die Nähe zu meiner Partnerin aufgegeben, ne, die halt eben auch dort wohnt. Es sind jetzt 6 Stunden mit dem Auto Entfernung. Also ich habe schon sehr viel dafür investiert, hier zu sein. Konnte mir trotzdem nicht vorstellen, wie es sein würde, hier zu arbeiten. Weil man ja nur hört, okay, Healing Humans, da weht halt schon anderer Wind. alle mit Herz, mit Liebe, mit Leidenschaft, aber eben auch hart, weil ansonsten kann man halt einfach in der Welt nichts bewegen, wenn wir uns alle nur mit einem Chai Latte ins Café setzen und ein bisschen auf der Tastatur rumhacken, dann passiert halt eben in der Welt auch einfach nichts. Das war mir schon bewusst, aber ich hatte keine Ahnung, wie es tatsächlich sein würde.
Jetzt können wir die nächste Frage in zwei Richtungen stellen. Das eine ist, wie ist es denn tatsächlich hier? Und das andere ist, warum hast du das alles aufgegeben?
Wie ist es? Wahrscheinlich tatsächlich das Erfüllendste, also wie es nur irgendwie sein könnte. Ich hätte nicht gedacht, dass es mich so sehr erfüllt, hier zu sein. Und dementsprechend das, was ich dafür aufgegeben habe, das fühlt sich nicht an wie ein Aufgeben. Also es fühlt sich nicht an wie ein Verlust, dass ich jetzt die Distanz zur Partnerin, die Selbstständigkeit, weil ich ganz genau weiß, hier bin ich richtig und mit dem, was ich jetzt hier tun kann und die Chance, die ich hier bekomme, wirklich etwas dazu beizutragen, dass sich die Gesundheitsbranche nachhaltig verändert. Und zwar für immer. Da gibt es kein, okay, hättest du mal lieber. Ich habe eine Entscheidung getroffen und zum ersten Mal in meinem Leben weiß ich, diese Entscheidung war so wahrhaftig, weil es gibt für mich diese andere Option nicht mehr. Weil ich weiß, ich will das fertig bringen. Ich möchte erst, das heißt aufhören, aber ich möchte erst das beenden, wenn das Ziel, was wir haben, erreicht ist.
Ich verstehe. Und warum?
Also jetzt könnte ich es oberflächlich beantworten mit, weil es mir unfassbar viel bedeutet, weil die Menschen mir sehr viel bedeuten. Und zum anderen tatsächlich mein ganz großes Warum dahinter ist ja eben auch, weil meine Familie immer noch und auch in der Vergangenheit sehr viel Leid ertragen musste gesundheitlich. Also das ist für mich einer der größten Beweggründe eigentlich, warum ich mal gestartet habe, mich mit Gesundheit zu beschäftigen. Meine Mutter, soweit zu dem Zeitpunkt wusste ich gar nicht, wie chronisch krank meine Mama eigentlich war. Es ging immer los mit Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfall und mir war aber gar nicht so bewusst, was das eigentlich alles bedeutet, ne? So als Jugendlicher. Ich wusste, okay, sie hat Rückenschmerzen, ihr geht's damit nicht so gut, aber was es eigentlich für sie bedeutet hat. Und da habe ich dann irgendwann angefangen. Ich habe dann die Ausbildung gemacht zum Fitnesstrainer damals nur und dann parallel dual studiert im Präventions- und Gesundheitsmanagement und habe mich da so reingearbeitet. Und es hat mir richtig Spaß gemacht, einen Kunden dabei zu betreuen, einen Trainingsplan aufzustellen, der aber gesundheitlich hilft. Es war nie wichtig für mich, dass ich meinen Kunden zu mehr Leistung verhelfe. Ich wollte, dass es dem besser geht. Und mir kamen auch viele Klienten diesbezüglich. Die Geschichte mit meiner Mutter ist leider sehr tragisch geendet. Es wurde dann aus den Schmerzen heraus, aus der Einsamkeit heraus, meine Eltern haben sich getrennt, geschieden. Da war ich 10. Und auch das nie so richtig verarbeitet und eigentlich verstanden, was das für mich eigentlich bedeutet hat. Bis es dann halt eben so war, dass meine Mutter tatsächlich schwer alkoholabhängig geworden ist. Und da habe ich dann das System so richtig kennengelernt, wie es eigentlich ist. Wie egal es den Menschen ist oder dem System, man kann nicht mal sagen den Menschen. Die Menschen arbeiten gerne in diesen Einrichtungen. Sie helfen gerne den Menschen, auch weil ihnen helfen wichtig ist. Aber sie machen sich keine Gedanken darüber, wie kaputt das System ist. Kann sich das so vorstellen? Meine Mutter ist schwer alkoholabhängig, kommt in Entzug, entscheidet sich dazu, sich helfen zu lassen. Und dann ist sie 10, 14 Tage auf Entzug, wird entlassen, weil der körperliche Entzug ja durch ist. Es gibt aber keine psychologische Anschlussbehandlung, um das Problem an der Ursache zu identifizieren. Wird nach Hause geschickt, einen Tag später wieder Alkohol. Das war dann 4, 5 Mal genau das gleiche Spiel. Und ich sage wirklich genau das gleiche Spiel. Mit Zwischenfällen, wo es sogar so war, dass ich Angst um meine Mutter hatte und sie hat mich angerufen, Matthias, ich erzähle das so transparent, weil es mir wichtig ist, dass die Leute verstehen, wie unfassbar sauer mich das macht.
Ja, ja.
Dass sie mich angerufen hat, gesagt, Matthias, ich habe nichts mehr da, ich habe Angst, meine Gesundheit entzügig zu werden, kannst du mir was besorgen? Und dann habe ich gesagt, Mama, nein, das mache ich nicht. Ich kann dir jetzt einen Krankenwagen rufen und wir sorgen dafür, dass du Hilfe bekommst. Diese Unterstützung bekommst du von mir, aber ich kann mir nicht mit angucken, wie du dich mit diesem Zeug muss einfach so sagen, tot säufst. Das kann ich mir nicht mehr mit anschauen. Und dann habe ich das organisiert. Ich habe einen Krankenwagen gerufen. Die haben sie auch mitgenommen. Und dann war sie im Krankenhaus und dann hieß es, Herr Wagner, können wir nichts machen. Ihre Mutter, also die Aussage war prinzipiell, ihrer Mutter geht's noch zu gut. Und sie wollten sie nicht mit in die Entzugsklinik nehmen. Sie wollten ihr nicht helfen. Sie haben gesagt, Herr Wagner, wir müssen sie wieder nach Hause schicken. Habe ich gesagt, was mache ich denn jetzt? Was ist denn, wenn sie wirklich jetzt entzügig wird und es ihr schlecht geht? Ja, geben Sie ihr was zu trinken.
Wie?
Die Krankenschwester und die Ärzte im Krankenhaus haben mir empfohlen, meiner Mutter Alkohol zu geben, damit sie über die Nacht kommt.
Boah.
Ja.
Krass.
Das fängt so an zu brodeln in mir.
Eine abgefuckte Scheißwelt.
Das war dann die Aussage. Ich hab die nicht richtig verstanden. Dann bin ich hingefahren, habe meine Mutter wieder abgeholt.
Du bist ja durch alle Ausbildungen durch und hast auch Dinge geschafft, die die Menschen da draußen für unglaubwürdig halten. Aber es ist ja gar nicht so kompliziert für einen Sohn freilich, aber für einen Außenstehenden, Süchte peu à peu zu eliminieren. Also Süchte sind basierend auf traumatischen Ereignissen, ne? Also Kompensationsverhalten. Da kannst du nichts zu sagen. Gib dem Menschen mehr Gift, damit er von dem Gift, was er bisher genommen hat, nicht stirbt.
Ja. Krass. Und das was mich auch so antreibt, ist, ich hab die Chance leider verpasst, meiner Mama zu helfen, weil ich erzähle das transparent, meine Mutter lebt nicht mehr. Sie ist tatsächlich an den Folgen dieser Alkoholsucht verstorben. Und ich habe meinen Frieden mit ihr geschlossen. Wir sind im sehr guten auseinander, was mir sehr wichtig war, weil natürlich ist es nicht immer einfach, eine gesunde Beziehung zu pflegen, wenn man selbst als Sohn verzweifelt versucht zu helfen und die Mama auf der anderen Seite so tief drin steckt, dass sie das nicht versteht, warum ich mich dann vielleicht auch manchmal wütend oder sehr aufbrausend verhalten habe ihr gegenüber, warum ich ja beinahe lieblos gegenüber ihr wirkte in der Kommunikation. Wir haben unseren Frieden geschlossen, dafür bin ich sehr dankbar, aber zu dem Zeitpunkt, wo sie an dieser Sucht erkrankt ist, habe ich das noch nicht verstanden. Ich wusste also noch nicht, was mit dem Mindset Coach möglich ist, zumal als die Sucht angefangen hat, mir nicht, also da war ich noch nicht in der Ausbildung zum Mindset Coach. Yeah. Und am Ende, wo ich die Chance verpasst hatte, damit zu helfen, da waren eigentlich die Fähigkeiten erst da, wo ich gesagt habe, scheiße, das hätte ich schaffen können.
Ich kann dir aber jetzt mal komplett unabhängig von jedem, der zuschaut, oder unabhängig vom Podcast, von Mensch zu Mensch sagen, dass ich eine ähnliche Situation erlebt habe. Und ich habe eine Weile Vorwürfe gemacht, aber letztendlich gibt es nun mal diese Ereignisse. Es gibt diese wichtigen Ereignisse, die nachhaltig in uns wirken müssen, damit wir diesen entscheidenden nächsten Schritt gehen, um der Person, der wir nicht helfen können, der können wir nicht mehr helfen, aber dem Kollektiv können wir helfen. Mit dem neuen Ich, ne? Mit dem neuen Matthias, mit dem neuen Andi.
Absolut. Und genau deswegen halte ich mich auch hier in dieser Position für absolut richtig. Weil ich weiß, dass nicht nur mit dem Wissen, jetzt geht es nicht um das Therapeutische, jetzt geht es darum, Menschen davon zu überzeugen, dass wir von Herzen gut sind. Jeder von uns hat die Geschichte. Das ist das, was die Menschen im Außen nicht sehen. Die sehen eine Werbeanzeige von Healing Humans, halten uns für Scharlatane, halten dich für einen Lügner, für einen geldgierigen Menschen, der einfach nur das Ganze macht, um sich eine goldene Nase zu verdienen. Und die verstehen nicht die Geschichte dahinter. Die verstehen nicht, dass wir das machen aus der Überzeugung heraus, dass die Menschen etwas Besseres verdienen, sie eine bessere Welt verdienen. Das verstehen die Menschen da draußen nicht, wenn sie sich nicht aktiv mit uns beschäftigen, wenn sie sich mit den Menschen nicht beschäftigen. Wahrscheinlich, weil sie so oft verarscht worden sind, dass sie natürlich dann diese unfassbaren Ergebnisse, die wir erzielen und die ich als Trainer, der keinen therapeutischen Hintergrund hat, auch geschafft hat. Natürlich ist das unglaubwürdig. Würde ich auch nicht glauben.
Du hast die Akademie in der aufstrebenden Phase miterlebt, ne? Bisher vergleichsweise zu anderen, die jetzt zu uns kommen, bist du ja relativ früh zu uns gestoßen, hast viel erlebt, hast auch mal kritische Fragen gestellt als Kunde, ich kann mich erinnern, jetzt bist du hier mittendrin, du erlebst den Lebensstil, du erlebst den Einsatz. Würdest du denn sagen, dass ich eine geldgierige Person bin?
Kein Stück. Also ich kann es den Leuten vielleicht einfach mal erzählen, wenn es nicht in Ordnung ist, schneiden wir es raus. Ja. Ich kam hierher und war noch wohnungslos. Und das, obwohl du mich persönlich noch nie, also wir waren keine Freunde, wir kannten uns nicht. Ich bin für dich prinzipiell eine fremde Person, die du gesagt hast, okay, dem will ich einen Job anbieten, der macht gute Arbeit. Und du hast mich sofort aufgenommen wie ein Bruder. Ich durfte bei dir wohnen, ich durfte bei dir schlafen, ich durfte mit an deinem Tisch essen und ich bin sofort ein Teil der Familie gewesen. Und egal, das fand ich tatsächlich das sind so Kleinigkeiten. Du wirst angerufen von einer wildfremden Person, die deine Nummer im Internet gefunden hat. Das ist ein Patient, und man kann sich vielleicht vorstellen, das ist ein Unternehmer, der eine Firma aufbaut in der Größenordnung mit dem Wachstums, mit der Wachstumskurve, die Healing Humans verzeichnet hat, unfassbar viel zu tun hat. Also was alles zu managen ist, ob es jetzt der Aufbau von Mitarbeitern ist, ob ne, die Zeit, die du auch in mich investieren musst, in das Verkaufsteam, in alles, was dazugehört. So viele Prozesse, die gemanagt werden. Und dann ruft eine Person an, die von oben betrachtet vielleicht so klein erscheint. Du könntest auch einfach nicht ans Telefon gehen und sagen, habe ich keine Zeit zu. Und du gehst ans Telefon und nimmst dir 5 bis 10 Minuten Zeit für einen Patienten, der sagt, hey, ich weiß nicht, wo finde ich einen Therapeuten, wie gehe ich jetzt am besten vor, kann ich mich zum Webinar anmelden, ist es in Ordnung. Du hast für jeden Mensch höflich und liebevoll immer ein offenes Ohr. Und das finde ich selbst ich überraschend, erstaunlich, weil das nicht selbstverständlich ist bei der Größenordnung. Also, und das sehen natürlich die Menschen da draußen nicht. Sie sehen nur die Oberflächlichkeiten, die halt in einer Werbeanzeige oder in einem Webinar zu sehen sind. Aber die Menschen sehen nicht, wer ist Andreas Eichmeier, wenn die Tür verschlossen ist.
Danke.
Sehr gerne.
Okay, stark. Also was heißt stark? Auf der einen Seite traurig, was hier passiert ist, aber auf der anderen Seite stark, was du daraus gemacht hast. Was hat dazu geführt, Matti, dass du in so einer ganz dunklen Stunde, ich meine, du bist 26, ne?
Jetzt 27, ne?
Hattest du Geburtstag?
Nee, im März.
was hat dazu geführt, dass du mit 27... es ist nicht gewöhnlich, dass die Mutter mit 27 stirbt. Ne? Also, was hat dazu geführt, dass du so eine starke Entscheidung getroffen hast? Was passiert in dir? Du hättest ja auch die andere Variante nehmen können. Ich kenne viele Menschen, die in so einer Situation sagen, ich vergrab mich, verbuddel mich, ich übernehme für nichts mehr die Verantwortung, Arbeit weiß ich jetzt nicht. Du hast ja genau das Gegenteil gemacht. Du bist ja wie der Phönix aus der Asche und hast gesagt, jetzt hast du recht, ihr Pisser. Verzeihung, müssen wir vielleicht rausschneiden. Vielleicht ist aber auch nur die Wahrheit. Jetzt erst recht. Was ist das? Was passiert in dir?
Ja, es ist der Antrieb war schon immer da, etwas Außergewöhnliches zu tun. Und ich hatte sehr lange keine Richtung dazu. Ne? Ich wusste nicht, was denn außergewöhnlich. So als Jugendlicher geht es dann darum, okay, man möchte irgendwie viel Geld verdienen, dass man ein komfortables Leben hat. Und was ich übrigens, Geld ist nicht Schlechtes. Ne? Geld ist ein Mittel für Komfort. Geld ist leider in unserer Gesellschaft immer verpönt und verachtet, aber Geld ist nichts Schlechtes. Ich habe es vorhin sogar gesagt, Geld ist eigentlich nur ein Mittel, um seinen Charakter zu verstärken. Das heißt, bin ich vorher ein Arschloch, bin ich hinterher noch ein größeres Arschloch, bin ich ein guter Mensch von Herzen gut, dann wird mehr Geld dazu führen, dass ich mit diesem Geld etwas Gutes tue. Deswegen das dazu. Also ich wollte irgendwie mal was Außergewöhnliches machen und dann habe ich ja... auch als meine Mama noch am Leben war, habe ich ein Buch geschrieben, weil es mir Spaß gemacht hatte, was zu vermitteln und weiterzugeben. Und je kränker meine Familie wurde, mein Vater, möchte jetzt keine Details verraten, der ist leider auch krank, sehr krank. Und man sieht, überall, wo man hinschaut, sieht man nur Leid. Nur. Und nur niederfrequente Stimmung. Dann wird sich beschwert über den Alltag. Man kennt das. Man geht auf die Straßen, Smalltalk besteht nur aus, was ist alles scheiße. Da geht es selten darum, hey, guck mal, was wir erschaffen können oder dass man sich gegenseitig unterstützt, den Fokus auf was Schönes, was Positives lenkt, eine Richtung. Es wird immer nur über Negatives gesprochen. Und da bin ich sehr dankbar für. Ich habe eine Gabe dafür, dass ich strahle von Natur aus. Also ich bin grundsätzlich ich würde mich als witzigen Typen bezeichnen, sogar der gerne mal ein Witzchen macht, der gerne lacht. Ich gehe nicht zum Lachen in den Keller. So, ich bin irgendwie dafür da, um ein bisschen Licht in die Welt zu bringen. Und Natürlich war das ein Schock zu erfahren, dass meine Mutter verstorben ist. Und umso wütender macht es mich, dass sie an diesem System, was wir haben, besonders in Bezug auf das Gesundheitssystem, dass sie letztendlich an dem System verstorben ist, weil sie keine adäquate Hilfe bekommen hat. Und es den Leuten oder dem System egal ist, ob ein Mensch wieder nach Hause geht und wieder anfängt zu trinken. Das ist wurscht. Ist natürlich dieser Antrieb noch stärker gewachsen, dass das nicht noch mehr Menschen passieren muss.
Also Nächstenliebe.
Ja.
Toll. Guter Mann. du bist also aus, ja, vielleicht mit einer der dunkelsten Stunden, die du bisher erleben musstest als junger Mann, zu der Entscheidung gekommen, dass es nicht zwingend um dein Leid geht, sondern um das Wohlergehen aller anderen um dich herum.
Zumal es ja, man muss auch dazu sagen, dass so traurig das ist, es holt Mama nicht zurück, wenn ich jetzt traurig bin. Ne? Und ich musste davor miterleben, dass meine Mama sich sehr lange aufgrund des Todes ihrer Mutter nur noch vergraben hat und depressive Phasen hatte. Und ihr ging es halt vorher mental schon schlecht. Also meiner Mutter, nicht umsonst entsteht eine Suchtkrankheit. Wollen wir nicht diskutieren, dass die Sucht oder der Griff zum Alkohol einfach nur eine Reaktion auf einen grundsätzlich mentalen schlechten Zustand ist. Und ich habe immer zu ihr gesagt, Mama, frag dich doch mal, würde Oma wollen, dass du jetzt den ganzen Tag nur traurig bist und keine Lebensfreude mehr hast? Und sie hat es leider nicht verstanden. Und in dem Moment, wo sie verstorben war und ich ich habe tatsächlich auch alle Termine abgesagt für eine Woche, weil ich gesagt habe, ich möchte mich jetzt bewusst nicht in die Arbeit stürzen, um, wenn jetzt Gefühle hochkommen, dass sie da sein dürfen, dass man das einfach halt auch verarbeiten kann. Diesen Raum habe ich mir genommen. Aber am Ende ist, also wenn ich an Mama denke, dann fange ich nicht an zu weinen, auch wenn einem natürlich ein Stück weit das traurig stimmt, dass sie nicht mehr da ist, sondern ich bin sehr dankbar für die Zeit, die wir hatten und wie gut sie mit mir umgegangen ist und wie viel sie mir ermöglicht hat, ne, weil Mama hat es garantiert nicht leicht gehabt. Und ein Stück weit habe ich immer das Gefühl, dass Mama mir zuschaut und einfach mich unterstützt und sagt, ja, Matthias, komm, wir ändern das, dass das nicht wieder passieren muss.
Toll. Wow. Ich würde gerne eine Frage stellen, die vielleicht den einen oder anderen jungen Mann interessiert, der gerade zuschaut, weil als du zu mir gekommen bist, warst du nicht bereit. Ne? Hast ja auch dann nochmal drüber nachgedacht, scheiße, bleibt das jetzt alles so? Ich glaube, ich hau wieder ab. Was hat im Mikrozyklus, welche Eigenschaften, welche Art zu denken, welche Gewohnheiten, was hat letztendlich dazu geführt, dass du innerhalb von wenigen Wochen zum Mann wurdest, wenn ich so ausdrücken darf?
Darfst du. Also spannend erstmal ist tatsächlich die Auffassung, dass ich schon dachte, ich wäre bereit. Also ich wusste zwar, dass ich viel lernen kann und dass ich mich noch entwickeln kann, aber ich bin grundsätzlich schon mit der Einstellung hierher gekommen, ich bin stark. Und natürlich bemisst man an den Grenzen, die man vielleicht in seinem eigenen Leben, im Rahmen des Lebensstils erleben musste, durfte. So, und das dann halt aber eben so eine Diskrepanz an Grenzen dazu führt, dass man, wenn man hier die Grenzen vorher erlebt hat und dachte, man wäre stark, dass dann die Grenze hier oben, dass da noch so viel Luft ist und so viel Potenzial zur Entwicklung, dass ich halt einfach was tun muss. Und ich erzähle diese Story gerne, weil das Training war der größte Hebel, also Bewegung. Weil es mental unfassbar formt und stärkt und kräftigt. Das heißt, wenn das hier oben mitspielt und die mentale Kapazität so hoch ist, so stark ist, dass man einfach nicht, ich sag's einmal, die jungen Männer werden es verstehen, dass man einfach nicht bricht, dann folgt der Rest von alleine. Und da gab's ja diesen einen Schlüsselmoment, diesen Abend. Ja, ja, du weißt schon genau Bescheid. Wo ich nach Hause gefahren bin, abends, nach dem Training, nach der Arbeit und gesagt habe, na gut, reicht für heute, bist kaputt, möchtest schlafen, möchtest dich ausruhen und dann noch auf der Fahrt nach Hause mein Telefon geklingelt hat und du angerufen hast und gesagt hast, Madi, warum kommt ihr denn nicht ins Training? Und das war der Moment, wo du, alles hat sich in einem gewehrt, aber man wusste, ja, ich kann jetzt nicht kneifen. Du hast ja angerufen, hast gesagt, wo seid ihr? Warum kommt ihr nicht zum Training? Und dann hinzufahren, dann ein...
Du warst ja richtig sauer.
Ich war richtig sauer, ja. Also man muss sich wirklich vorstellen, also da wärst du innerhalb von Millisekunden von meinem besten Freund zum größten Feind geworden.
Ja.
Und dann fahre ich ins Training, habe dann aber, als ich da war, auch realisiert, okay, macht's nicht, um mir was Böses zu tun, sondern um mich herauszufordern, um diese Grenze zu durchbrechen, stärker zu werden. Und dann habe ich das Training durchgezogen, einen neuen PR aufgestellt, also ein neues Höchstgewicht habe ich dann gehoben beim Kreuzheben, es waren 170 Kilo, glaube ich,
ja.
Den Abend. Bin nach Hause gefahren, war stolz und habe danach verstanden, welche Bedeutung das Training hat. Und dieser Lifestyle, sich mental zu stärken und egal wie kaputt oder müde man ist, seine Routinen durchzuziehen, das hat letztendlich, glaube ich, jetzt auf die Distanz diese Entwicklung ausgemacht. Weil, also für mich steht und fällt alles mit der mentalen Stärke. Zumal du in dem Moment, wo du diese mentale Stärke entwickelt hast, das kriegt man nicht geschenkt, kann ich sagen, ja, du bist mental stark und du nicht, jeder kann das lernen. Und man will sich nur nicht eingestehen, dass man das lernen kann, dass andere dafür gemacht sind, weil man die Arbeit nicht reinstecken will. Und man betrügt sich so lange selbst, dass man es selber erfährt und dann feststellt, okay, du warst einfach nur faul. Was nicht heißt, dass es faul ist, wenn man vielleicht nicht zehnmal die Woche trainieren geht, sondern nur dreimal, sondern das heißt einfach nur, hey, wenn du möchtest, ist das Potenzial da.
Ja.
Und gleichzeitig mit der mentalen Stärke der Verlust von Angst.
Mhm. Wie hast du das geschafft?
Healing Humans Mindset Coach. Das okay. Das ist die eine Sache. Und zum anderen eine Entscheidung. Genau wie die Entscheidung, hierher zu kommen, dann die Entscheidung zu treffen, es reicht. Es reicht mit Angst, es reicht mit Schiss. Jetzt einfach mal zu wissen, hey, du kannst das gut, sonst wärst du nicht hier. Mach es.
Ich habe dann auch, wenn du dich erinnerst, ich habe dir oft gezeigt, schau, das kannst du. Das bist du. Du musst dir keine Sorgen machen. Du bist hochkompetent. Also ich habe immer versucht, dir das zu zeigen. Aber du hast irgendwann diese Entscheidung getroffen zu gewinnen, sage ich das gerne. Das bedeutet nicht, dass man der Trophäe über Kopf hält, sondern das bedeutet, dass man eben leuchtet. Das bedeutet, dass man in den dunkelsten Stunden das Kuckucksei findet und das schlüpfen lässt und daraus seine Rückschlüsse und seine Entwicklung zieht. Das bedeutet auch, dass man mehr aus sich macht, was man bisher war. Das hast du alles irgendwann entschieden.
Das hat aber, also, und deswegen vielleicht auch ein Appell an alle, die in ihrem kleinen Rahmen etwas umsetzen wollen, die sagen, okay, weil wir brauchen ganz viele liebevolle Menschen, die mitwirken. Sonst funktioniert's nicht. Wir kriegen keine große Veränderung im System hin, wenn die Menschen nicht mitspielen, wenn unsere Therapeuten nicht mitspielen, wenn sich nicht mehr Menschen dazu entscheiden, Dinge anders zu tun, als es vielleicht in den evidenzbasierten Büchern steht. Ja. Ne? Einfach nur, weil noch keine Evidenzbücher über uns existieren, heißt es nicht, dass diese Evidenzbücher nicht entstehen werden. Ja. Also nur weil der Zettel noch nicht da ist, heißt nicht, dass das hier nicht funktioniert.
Ja.
Und es müssen einfach mehr Menschen umsetzen. Und alle, die sagen, ja, ich traue mir das nicht zu, ich schaffe das nicht, das kann für mich doch nicht funktionieren. Doch, das Einzige, was halt eben davon trennt, genau das zu tun und umzusetzen, ist die Entscheidung und das Verstehen hier oben. Und es hat auch für mich lange gedauert, um das wirklich zu verstehen. Aber den Weg erstmal anzutreten und schon mal eine Entscheidung zu treffen, ich mache das jetzt, egal, ob man am Anfang scheitert, das ist eben der entscheidende Punkt.
Wenn du bist ja hier, um was zu verändern. Du hast miterlebt, was die der Firma angetan haben, was uns vor die Füße geworfen wurde, mit was ich quasi in meiner Position kämpfe und mit was du dann auch lernen musstest zu kämpfen. Ne? Wenn du das September-Event betrachtest, du bist ja mittendrin, du bist mitten in der Entwicklung. Was passiert deiner Meinung nach in der Branche, wenn es die Menschen annehmen?
Ich würde es, ohne Angst zu schüren, als liebevolles Chaos bezeichnen. Und also ein gutes Chaos. Weil wenn das angenommen wird in der Branche, was wir mit dem September-Projekt umsetzen, dann entsteht Chaos auf der Grundlage, dass Menschen anfangen, darüber nachzudenken, was eigentlich alles falsch läuft und hinterfragen, ob das, was sie sehr lange umgesetzt haben, überhaupt wahr ist. Und je mehr Menschen sich darüber Gedanken machen, desto mehr Chaos entsteht im System. Deswegen liebevolles Chaos, weil es etwas Gutes ist.
Also Chaos ist ja negativ behaftet, deswegen hast du es gesagt, ohne Angst zu schüren, aber es sind eben sehr harte Strukturen und Systeme. Und wenn wir Veränderung schaffen wollen, dann brauchen wir erstmal Chaos. Ne? Aus Chaos heraus entsteht Veränderung. Alle wollen Veränderung. Also alle wissen, es läuft nicht gut. Alle wissen, hier läuft was falsch. Aber niemand nimmt es in Kauf, die alten Strukturen zu verlassen. AKA Chaos. Ne? Genau.
Im Großen wie im Kleinen. Jede Entscheidung, die man trifft, die das eigene Leben verändert, den Lebensstil zu verändern, schafft erstmal irgendwo eine Form von Chaos, weil es neu ist, weil man adaptieren muss. Aber es ist gut.
Okay. Du meinst, dieses liebevolle Chaos könnte was bewirken?
Ja. Also wenn wirklich genug Menschen die Botschaft einfach nur mal... Ich habe einen sehr guten Freund, der hat immer gesagt, nicht kategorisch ausschließen. Das heißt, wenn Menschen einfach nur mal bereit sind, die Dinge, die sie dann erfahren, die sie lernen, die wir behaupten, nicht kategorisch auszuschließen, sondern für einen Moment einfach mal zu sagen, ich lese es mal durch, ich teste vielleicht das ein oder andere mal aus, es kostet mich auch kein Geld der Welt, ich kann es einfach mal austesten, dann würden sie verstehen, dass da unfassbar viel Wahrheit dran ist. Und in dem Moment, wo das passiert, kann es alles verändern. Weil es gibt ja immer diese kritische Masse. Das heißt, wenn es Fass voll ist und überläuft, läuft es über. Es muss aber erstmal überlaufen. Und wenn das Fass halt eben erst drei Viertel voll ist, ja, dann läuft es halt eben nicht über. Aber wenn sich die Menschen dazu entscheiden und das Fass voll machen und das Fass überläuft, dann kann das von heute auf morgen passieren, dass sich ernsthaft etwas verändert. Zugunsten der Menschen.
Würdest du diesbezüglich auch das Abschlusswort formulieren? Hast du eine Message an die Menschen da draußen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind wie du, die noch nicht die Entscheidung getroffen haben, jetzt was zu schaffen, was zu verändern?
Ich find's immer schwierig, das zusammenzufassen, aber wenn ich drüber nachdenke, dann würde ich sagen, denk mal darüber nach, was das Richtige ist. Also was fühlt sich für dich richtig an? Und wenn man sich die Frage stellt, was fühlt sich richtig an? Und dann gucke ich mir einen Zustand an, zum Beispiel wie meine Mama als Suchtkranke wieder nach Hause geschickt wird, ich halte das nicht für richtig. Und ich glaube, in dem Moment, wo man das auf sein persönliches Umfeld bezieht, das muss keine Alkoholsucht sein, das kann einfach nur ein Rückenleiden sein, wo der Arzt, der zum Beispiel behandelt, auch nur nach seinen Richtlinien gearbeitet hat und nicht helfen konnte, oder wo man einfach abgestempelt wird als unheilbar, da kann man nichts machen. Oder ach, dann muss es psychisch bedingt sein, wir können dir nicht helfen. Egal, was man für Aussagen an den Kopf geknallt kriegt. Oder dann hat man eine sinnvolle Behandlung gefunden und man wird davon finanziell nicht unterstützt. Oder man bräuchte vielleicht mal die Reha, um sich rauszuziehen. Und dann darf man aber nur in die Einrichtung, weil das steht halt auf dem Zettel. Und sich dann einfach mal fragt, ist das richtig? Und du kommst zu der Auffassung, nein. Dann kann sich halt aber eben auch nur etwas ändern, wenn man selber etwas dafür unternimmt. Und das würde zumindest mal bedeuten, dass ich, wenn ich die Systeme schon hinterfrage oder Inhalt hinterfrage, dass ich etwas anders machen muss. Und ich glaube, Healing Humans ist einfach anders. Also es ist eben nicht gewöhnlich, ist nicht das, was man kennt. Und ich denke, wenn jeder versucht, das Richtige zu tun, dann kommen wir sehr weit.
Matti, vielen Dank, dass du da bist.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Das war's, ihr Lieben. Ich freue mich unglaublich auf die Zusammenarbeit mit Matti. Wird hier eine tragende Rolle spielen, wenn das nicht eh schon tut. Und somit freue ich mich auf das September-Event. Ich habe sehr viel Arbeit reingesteckt. Nicht, weil ich Lust drauf hatte, sondern weil es nötig ist. Und weil da draußen einige Dinge passieren, die absolut ungerecht sind. Und wir alles daran legen werden, um das zu ändern. Gerechtigkeit für die Menschen.